Lukas, ein Jahr ist vergangen. Weißt du, seit was passiert ist?
Vor einem Jahr, was ist da passiert?
Genau ein Jahr ist es her, dass CZ Binance, der Binance-Gründer in den USA, wieder freigelassen wurde. Er war ja 4 Monate im Gefängnis. Und heute geht es unter anderem um den Krieg der Perpetual DEXs, also der Crypto-Futures-Börsen, der sich entwickelt, entfacht hat. Und da ist ja auch der Binance-Gründer stark involviert in das Ganze. Das heißt, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Außerdem geht es heute um neue faszinierende Zahlen zur weltweiten Kryptonutzung, um den kommenden Euro-Stablecoin, der ja mega groß werden könnte, und um ein chinesisches Mega-Investment in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen. So ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Und damit starten wir gleich ins Marktupdate rein. Aber vorher darf ich noch sagen, Lukas, was haben wir noch zu sagen? Unser Fragebogen, der ist auf alle Fälle noch auszufüllen. Seid dabei, wenn ihr $100 von uns gewinnen wollt, dann füllt unseren Fragebogen aus und helft uns, unsere Show noch besser zu machen. Der Link, wie immer, in der Episodenbeschreibung. Das Ganze geht jetzt noch bis Ende September. Das heißt, ihr habt noch genau, wenn ihr diese Folge hört, genau noch 1, 2 Tage Zeit, dass ihr das ausfüllt. Und dann werden wir das Ganze auswerten und einen Gewinner ermitteln. Außerdem ein ganz besonderer Tipp der Woche, auch heute wieder von unserem Partner, aber dazu mehr später. Vorher kommen wir zum Marktupdate. Lukas, wie schaut es aus auf den Kryptomärkten?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Danke, lieber Alex. So, starten wir rein. Es gibt so Wochen, da hat man einfach Pech. Ich glaube, letzte Woche, da hatten wir ein bisschen Pech mit unseren Aussagen in der letzten Episode. Das war nämlich so, dass wir gesagt haben, der September, da scheint irgendwie gar nicht aufzutauchen, dieser historisch und statistisch schlechteste Monat für Krypto. Einen Tag später, also genau so einen Tag, wo wir dann die Episode veröffentlicht haben, ist der Preis krachen gegangen. Der September ist aufgewacht aus seinem Sommerschlaf in dem Fall und hat sich gezeigt und es ging relativ klar nach unten. Jetzt ist immer noch die Frage, ist der September, also hat es noch ein paar Tage und ist das jetzt auch einer der schlimmsten Monate oder geht besser in die Zukunft? Wir schauen uns das gleich mal an.
Ja, aber in Wahrheit, Lukas, ist das natürlich ein starker Abverkauf gewesen, den wir jetzt letzte Woche gesehen haben in Bitcoin. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, war das September-Tief nach wie vor am 1. September. Also September ist nach wie vor ein Plus. Und wir wissen historisch gesehen, wenn der September grün war, dann kommt noch ein grüner Monat, aber dazu mehr später.
Ja, super, dann steigen wir ein in das Marktupdate, würde ich sagen. Also, wir haben gesehen, von letzter Woche auf diese, haben wir gesehen, der Preis ist von ca. 114.000 bei Bitcoin auf die 109.000 runtergegangen. 109 hat gehalten auch. Und jetzt haben wir gestern gesehen, dass wir rebounden nach oben. Wir sind bei 112.000 aktuell. Also, 7-Tages-Veränderung ist quasi 0,5% Verlust. Nicht so wild insgesamt. Stärker ist Ethereum gefallen. Ethereum ist unter die 4.000-Dollar-Marke wieder gefallen, hat sich dann auch wieder gut erholt. Wir sind bei 4.100, aber immer noch ein Verlust von 1,7% diese Woche. Weiter bei XRP, den hat sich gut gehalten, bei 1,5. BNB, haben wir ja gesagt, hat das All-Time-High erreicht und ist vierstellig weiterhin. Wir sind bei ca. 1.000 Dollar immer noch. Bei den größten Gewinnern, da gibt es aber ganz große Zahlen zu vermelden. Mux Finance hat eine Partnerschaft mit Aeon Pay abgeschlossen. Da sind über 20 Millionen Merchants in diesem Payment-System integriert. Das heißt, der Preis von Mux Finance, da hat sich relativ stark da oben entwickelt mit 66% nach oben. Plasma auf Platz 3 hat sich sehr stark entwickelt mit 54%. Das ist ganz interessant, weil nämlich auf Aster hier, Platz 4, hat mit 21% Wachstum auch unter den größten Gewinnern. Aber auf Aster gab es eben einen Bug und der Preis von Plasma ist von 1,3 Dollar auf 4 Dollar raufgeschossen. Und da ist auch so Folgendes passiert: Ein großer Whale, der ist eigentlich short gegangen und da ist liquidiert worden. Der hat 40 Millionen US-Dollar verloren und das Ganze wird jetzt aber refundiert, das wird jetzt wieder gut gemacht von der Plattform. Trotzdem ist der Preis um 54% gestiegen. Ich glaube, das war wieder der Glitch, hat den Preis nach oben getrieben und jetzt ist der Preis wirklich in echt auch nachgezogen. Ganz interessant. Da haben vermutlich auch Bots mitgekauft. Zcash, das gute alte Zcash, das performt ganz stark, weil Ethereum hat es vorgegeben, denn wir sehen diese Privacy Thematik sehr stark im Markt, also die Kryptowährungen, die Privatsphäre stark ermöglichen, weil Ethereum ja auch in diese Richtung gehen möchte, haben wir ja schon berichtet. Dieses Momentum sieht man im Preis vom Zcash jetzt auch mit 40% Wachstum diese Woche. Und dann Aster, ganz spannend gewesen, ja, jetzt gerade im 7-Tages-Vergleich noch 21% nach oben gegangen. Es gibt einen Airdrop zu vermelden. Wer Aster nutzt, der wird am 5.10. circa einen Airdrop sehen können. Und bei Aster, Alex, da hast du auch gute Erfahrungen gemacht die Woche, habe ich gehört.
Also ich habe Aster selbst noch nicht verwendet, aber ich habe ein bisschen spekuliert. Ich bin ein bisschen long gegangen auf einer zentralisierten Börse, einfach nur mit ein bisschen Spielgeld und habe das schon gut multipliziert. Aber dazu ein bisschen mehr später. Wir haben einen ganzen Neuigkeitenpunkt dazu aufbereitet, Lukas. Also können wir später auch noch besprechen. Was sind denn die Verlierer diese Woche?
Verlierer diese Woche ganz vorne Zero Gravity. Die haben 45% verloren. Insgesamt verlieren die schon länger. Also es gibt viele Verlierer diese Woche. Jetzt hat es ein bisschen so ausgesehen, als wäre, wir sehen auch Story IP, Platz 2. Auch hier, der strauchelt. Das ist schwer, weil der Gründer davon ja das verlassen hat. Und ich persönlich weiß nicht, wie erfolgreich Story IP wirklich sein kann. Also die wollen ja originalen Content, originale Ideen, Intellectual Property in der Welt von KI absichern. Dann Dexe oder dann Dog with Head, Pi, Memecore, SPX. Auch hier gibt es immer größere Verkäufe. Also die Memecoins leiden ein bisschen. Und Pi natürlich, wie wir gesagt haben, die Problematik auch bei Memecore, dieselbe Problematik. Sehr viel Supply, sehr wenig davon ist handelbar. Das heißt, der Preis kann stark variieren, je nachdem, was auf dem Markt passiert. Also sehr starke Preissprünge sind hier möglich, nach oben und nach unten. Schauen wir uns mal den Markt insgesamt an. Wir hatten diesen Monat schon sehr, sehr gute Zeiten, so am 18. September hatten wir 4,13 Billionen Crypto Market Cap insgesamt. Wir sind relativ stark da runtergegangen wieder. Wir sind bei 3,85 Billionen aktuell. Das heißt, wir waren aber schon bei 3,74 noch darunter in dieser Gegend. Also wir haben größeren Abverkauf diese Woche erlebt und jetzt gerade seit circa gestern herum, vorgestern in der Richtung, fängt es an, sich wieder zu erholen davon. Wie gesagt, Bitcoin-Preis ist bei 112.000. Dementsprechend, weil es so viel runtergegangen ist, wir sind aktuell beim Fear and Greed Index im Bereich 4. Wir sind bei 39 von 100 Punkten. Das heißt, wir sind genau an der Grenze zum Angstmodus. Angst ist aber immer ein guter Indikator hier, weil insgesamt ist der Makrotrend immer noch positiv für Krypto. Das heißt, jetzt wäre für Leute, die gerade jetzt vielleicht frisches Geld bekommen, morgen, übermorgen, nächsten paar Tage, weil der Anfang des Monats da ist, wäre es vielleicht interessant, die guten Preise auch zu nutzen, denke ich mal. Also ich wäre auf jeden Fall zuschlagen. Der Altcoin Season Index,
wichtig,
da war ja schon
wichtig bei, zu sagen, an dieser Stelle ist natürlich keine Finanzberatung, muss jeder für sich selbst entscheiden, Lukas, wie er das handhaben möchte.
Genau, ich habe nur gesagt, meine persönliche Idee, was ich jetzt mache mit dem Geld diesen Monat. Altcoin Season Index 66 von 100 Punkten, wir sind runter von 77 auf 66, natürlich auch deswegen, weil dieser große Marktabverkauf geschehen ist diese Woche. Aber immer noch performen die Altcoins sehr gut. Ich denke immer noch, dass wir von einer Altcoin-Season sprechen werden in Kürze in den nächsten Wochen, weil sich das, glaube ich, jetzt wieder besser entwickeln wird. Die Jahresendrallye, ich glaube an die und dementsprechend Altcoins sind für mich attraktiv aktuell. Wir sehen auch hohe Volatilität, was die Krypto-ETFs angeht. Also da gab es großes Wachstum diesen Monat und jetzt gerade sinken wir wieder. Jetzt gibt es wieder gerade große Abverkäufe in den letzten Tagen dementsprechend, weil eben auch die Preise sinken. Da wird auch immer bei den ETFs ein Verkaufsdruck sichtbar. Insgesamt würde ich sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich, für mich persönlich. Wie gesagt, keine Beratung an jemanden hier, der zuhört. Ich glaube, ich kann mich trauen, hier einkaufen zu gehen in dieser Woche.
Was kaufst du, Lukas?
Das weiß ich an der Stelle noch nicht. Es gibt ein paar attraktive Altcoins, die schaue ich mir noch genauer an.
Da würdest du vielleicht einmal unseren Zuhörern ein paar Tipps geben können, vielleicht nächste Woche. Vielleicht überlegst du dir das und dann kannst du da noch die Bullmarkt-Tipps geben. Das wäre ganz spannend vielleicht.
Gerne. Ich kann einmal so ein Jahresendportfolio zusammenstellen, was ich mir denke, was für mich persönlich interessant wäre in der nächsten Zeit. Da schauen wir uns kurz die DeFi-Märkte an. Hier bei 155 Milliarden insgesamt der Total Value Locked in DeFi. Da sind wir auch ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, das All-Time-High 2021, 2022 war bei 176, 178 Milliarden in der Gegend. Wir sind noch ein bisschen darunter, aber gute Entwicklung. Jetzt allein in den letzten 24 Stunden sind wir wieder um 2,4% nach oben gegangen. Da auch interessant eben Stablecoin Market Cap. Wir sind bei 296,7 Milliarden. Das heißt, meine Vorhersage, die war jetzt natürlich sehr wahrscheinlich, dass die eintrifft. Die 300 Milliarden, die werden wir bald erreichen. Wir sind relativ nah dran. Dex Volume und Perps Volume
no
sind auch in Zukunft.
No shit, Sherlock.
Na, dann schauen wir uns an, was unser Lieblingsmodell uns sagt. Wir sind immer noch unterhalb von diesem Wert. der grünen Linie beim Bitcoin Power Law Model. Das heißt, wir sind natürlich nach diesem Abverkauf nicht sehr bullish gerade. Wir könnten im Bereich von $134.000 für einen Bitcoin bereit sein. Wir sind aber bei 112.000. Ich sage, wir haben es immer noch nicht geschafft, diese grüne Linie so richtig zu durchbrechen. Das heißt, so richtig im Bull Market sind wir vermutlich noch nicht.
Ich glaube, nach diesem Modell 134 ist für 1. November jetzt vorgesehen. Ich glaube, das sind wir noch ein bisschen darunter, oder? 1. Oktober müsstest du schauen, das wäre dann eher bei 131 herum.
131 hier in Richtung, ja genau.
Naja, okay, aber damit, glaube ich, kommen wir zu den Neuigkeiten. Das war's vom Marktupdate. Danke dir, Lukas. Und wir beginnen mit einem wirklich interessanten Report von Chainalysis. Die haben nämlich vorweg eine große Vorschau quasi gebracht zu diesem neuen Report. Der Report selbst ist noch nicht veröffentlicht, aber wir sehen in einem Blogartikel bereits den Überblick mit einigen wirklich spannenden Zahlen. Und bei diesem Report, das ist der sogenannte Crypto Adoption Index 2025. Also da geht es wirklich um die Kryptonutzung global, in welchen Staaten die besonders stark ausgeprägt ist und wo die wirklich stark zulegt. Und einige Zahlen davon sind auch wirklich erstaunlich. Kurz vielleicht zur Einführung, dieser Index für die Krypto-Adoption weltweit, der wird jährlich von Chainalysis rausgegeben und der vergleicht unterschiedliche Jurisdiktionen basierend auf 4 Subindizes, die die Verwendung von Krypto jeweils mit dem kaufkraftbereinigten BIP pro Kopf gewichten. Und diese 4 Subindizes, das sind Kryptovermögen, das auf zentralisierte Dienste eingezahlt wird, dann Kryptovermögen von Kleininvestoren, das auf zentralisierte Dienste eingezahlt wird, das bedeutet Transaktionen von unter $10.000, dann Kryptovermögen, das auf DeFi-Protokolle eingezahlt wird und zu guter Letzt institutionelles Kryptovermögen, das auf zentralisierte Dienste eingezahlt wurde. Und da geht es um Transaktionen, die größer sind als 1 Million US-Dollar pro Transaktion. Und aus diesen 4 Kategorien, da geht Folgendes hervor, aus der Vorschau zumindest, die wir schon kennen. Die am schnellsten kryptoisierte Region weltweit ist Ostasien. Also da kommt das stärkste Wachstum her. Das war auch schon beim letzten Report so. Und im unbereinigten Index ist allen voran, wie schon im letzten Jahr, Indien, das mittlerweile nicht nur in der Gesamtrangfolge, sondern nun auch in allen 4 Unterkategorien führend ist. Also Indien macht in allen Kategorien den ersten Rang hier. Platz 2 belegt im neuen Index jetzt die USA, aufgestiegen vom 4. Rang im letzten Jahr. Man kann auf jeden Fall sagen, Trumps kryptofreundliche Politik wirkt hier etwas. Interessant nur ist, dass die USA zwar in 3 Kategorien den 2. Rang belegen, nicht jedoch bei den Kleininvestoren. Bei den Kleininvestoren ist man nur 10. Auf den Plätzen 3 bis 5 folgen Pakistan, Vietnam und Brasilien. Also durchaus wirklich spannend, welche Staaten da jetzt im Gesamtaufkommen des unbereinigten Indexes führen. Natürlich klar, Indien als Riesenstaat, als Staat mit über 1 Milliarde Einwohner, ist natürlich klar, dass die sehr weit vorne sind. Wir wissen, China im Vergleich dazu, die haben ja immer wieder dem Kryptomarkt Steine in den Weg gelegt und Indien im Vergleich dazu hat das eben nicht gemacht. Da ist ein sehr, sehr freier Markt, der eher unreguliert ist, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, Lukas, ob du da mehr weißt, aber ich glaube, in Indien hat man da nicht so viel eingegriffen in den Markt. Und die vorherige Nummer 2, Nigeria, die ist hingegen auf Platz 6 abgerutscht, hier in der unbereinigten Übersicht. Beim bereinigten Index, da ändert sich das Bild gewaltig, denn Platz 1 belegt hier die Ukraine. Also wenn man das nach den Einwohnern, nach der Kaufkraft dieser Einwohner bereinigt, gefolgt auf den Plätzen 2 und 3 von Moldawien und Georgien, also osteuropäische Nicht-EU-Staaten sind hier ganz vorne dabei. Interessant ist hierbei, dass sowohl bei den institutionellen als auch bei den Kleininvestoren, nicht jedoch im DeFi-Bereich. Im DeFi-Bereich, Lukas, was glaubst du, wer Platz 2 im DeFi-Bereich ist?
USA.
Achso, nicht Platz 2, Entschuldigung, Platz 1 überhaupt im DeFi-Bereich, weil die Ukraine führt in 3 Kategorien, aber in einer Kategorie ist die Nummer 1 Jordanien. Jordanien, das Defi-Land Nummer 1 laut dem
Report. Jordanien ist das Defi-Land Nummer 1.
Ja, also bereinigt nach dem BIP und der Kaufkraft der Menschen in Jordanien ist das Defi-Land Nummer 1 gemäß des neuesten Berichts von Chainalysis. Und das am stärksten kryptoisierte Land der EU, dem Bericht zufolge, ist Lettland, das global immerhin den Platz 7 belegt. Schaut man sich die großen Regionen der Welt an, so wie schon erwähnt, ist vor allem Ostasien hier extrem herausstechend. Und dort wuchs die Nutzung von Krypto innerhalb nur eines Jahres um gewaltige 69%. Ausschließlich Lateinamerika kann da fast mithalten. Alle anderen Regionen sind stark abgeschlagen. Europa ist neben dem Nahen Osten die einzige Region, in der sich das Wachstum tatsächlich verlangsamt hat im letzten Jahr. Das könnte natürlich Mika geschuldet sein.
Ja, das ist natürlich, Mika ist nicht sehr freundlich für viele Ideen.
Und eine Überraschung hat der Bericht noch, nämlich bei den Stablecoins. Was glaubst du, was der am schnellsten gewachsene Stablecoin pro Monat war?
Athena.
Nicht Athena, sondern der Eurocoin von Circle, der mit fast 90% pro Monat tatsächlich am stärksten gewachsen ist. Natürlich relativ, der kommt von einem sehr kleinen Niveau. Die großen Coins wie Theta und USDC, die sind auch mit über 10% pro Monat natürlich in einem beachtlichen Wachstumsmodus. Aber da geht es um ganz andere Summen natürlich als beim Eurocoin. Und wer diesen vollen Bericht nicht verpassen will, der ist, wie gesagt, noch nicht draußen. Der sollte unbedingt jetzt die Kryptologen abonnieren, weil wir werden euch Bescheid sagen. Wir werden euch das Ganze als Tipp auch mitgeben, sobald der gesamte Bericht draußen ist. Wird wirklich spannend. Ich freue mich auf den Bericht schon jetzt. Und damit kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Lukas, was hast du noch für uns?
Ja, eine riesige Meldung für Europa. Jetzt hast du es gerade angesprochen, dass der Euro-Stablecoin ja so gewachsen ist. Es gibt eine ganz große Meldung von 9 Banken, die einen eigenen Stablecoin in Euro rausgeben wollen. Nämlich die Banken ING, Danske Bank, Deka Bank, UniCredit, Raiffeisen Bank International zum Beispiel. Die sind zusammengeschlossen in einem Konsortium. Das Konsortium wird gegründet in den Niederlanden und das wird extrem stark eben sich nach der MiCA-Regulation ausrichten. Es wird von der niederländischen Zentralbank dann kontrolliert und es soll eben soweit sein, dass wir unsere eigene große Stablecoin in Europa nun bekommen. Weil wenn du sagst, bisher war das ja dominiert von Tether und von Circle. Tether hatte diesen Euro-Stablecoin ein wenig aufgegeben auch. Und bei Circle hat sich auch nicht so viel getan von der Größe des Ganzen.
Ich glaube, das Problem 90% pro Monat Wachstum ist schon ein bisschen was.
Ja, aber halt von dem insgesamten, was ich, wenn er sagt, Stablecoins, insgesamt sind fast 300 Milliarden nun. Euro spielt da so eine Nebenrolle, so eine kleine, ja, insgesamt. Obwohl der Euro schon weltweit gesehen eine sehr relevante Währung ist natürlich. Also das ist ein bisschen unterrepräsentiert in Relation zu dem, was der Euro ist, ja. In Stablecoin-Maßen. Deswegen sage ich ganz, ganz, ganz spannend hier, weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, mir kommt vor, dass diese Stablecoin-Regulation von MiCA sich sehr darauf ausrichtet, dass das nicht von Tether und Circle gemacht wird und nicht aus den USA gemacht wird, sondern dass das von Banken in Europa gemacht werden muss. Und jetzt ist das eingetroffen, was ich eigentlich damit vorausgesagt habe, dass eben ein Konsortium aus 9 verschiedenen Banken in 9 verschiedenen Ländern, den Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Mailand, Stockholm, Valencia, Wien, und Amsterdam, und die haben sich alle zusammengeschlossen um diesen neuen Euro-Stablecoin. Der hat noch gar keinen Namen so richtig. Es ist nur eine ganz kurze Pressemeldung jetzt quasi von allen diesen Banken rausgekommen. Was wir wissen von den Eckdaten ist, eine Alternative, gezielt Alternative zu USDC und USDT und eben dem USAT, was wir letzte Woche gehört haben, diesen neuen Stablecoin von Tether für den Markt in den USA, spezifisch wegen dem Genius Act. Und jetzt kommt das in der zweiten Jahreshälfte 2026 bekommen wir unseren eigenen Stablecoin in Euro. Das wird sehr, sehr spannend, weil wenn du den Kontext anschaust, da gibt es Prognosen von der Citibank, zum Beispiel von Citi, die sagen, Stablecoins könnten im Basisszenario bereits 1,9 Billionen an Emissionsvolumen bis zum Jahr 2030 haben. Und das ist auch eine Schätzung, die noch nach oben bewegt wurde. Die war mal bei 1,6 Billionen, also Billionen mit einem B, gell? Also ganz eine große Zahlen, von denen wir hier sprechen. Also Stablecoins sind wirklich eine riesengroße Erfindung für die Welt. Das ist ganz, ganz spannend.
Ja, und das ist so wichtig, dass in Europa jetzt auch endlich privatwirtschaftliche Spieler reinkommen und nicht nur dieser zentralisierte Zentralbank-Coin kommt, weil wir einfach diesen Stablecoin-Markt, der wirklich den USA gerade hilft, dass der die Staatsanleihen abkauft, dass der die Schulden der USA in die ganze Welt exportiert, dass wir da in Europa quasi zuschauen, das geht einfach nicht. Und es ist jetzt wieder leider sehr europäisch, dass die ganzen TradFi-Banken, und ich meine, da ist jetzt die DK Bank in Frankfurt dabei, jetzt für unsere Zuhörer, da ist die Raiffeisen Bank International in Wien dabei. Das sind die sehr große Banken, die Danske Bank und die UniCredit Bank und die schwedische SEB dabei. Das ist etwas, das gefällt vielleicht den Innovatoren nicht so gut, dass das die TradFi-Banken sind. Aber im Großen und Ganzen haben die vielleicht den Hebel, dass sie einen relevanten Euro-Stablecoin etablieren könnten. Und das wäre schon gut für Europa zumindest, dass man diesen Euro-Coin hat.
Das ist sehr wichtig. Es ist sehr interessant. Es ist auch eine Kampfansage, muss ich sagen, ein bisschen gegen diesen digitalen Euro. Und ich bin Zweifler vom digitalen Euro, weil der einfach schon, er wird ewig brauchen, bis er kommt. 2028, 2029 vielleicht. Er ist nicht so beliebt. Die Leute haben Angst davor. Es ist auch nicht so, dass die Frau Lagarde gutes Marketing betrieben hat bisher, weil sie wurde ja zum Beispiel, sie war mal Skurrilität der Woche bei uns hier im Podcast, wo sie gefragt wurde, gibt es ein gutes Beispiel davon, wie diese Zentralbank-Währungen funktionieren? Das hat sie China genannt, ja, das Überwachungsgeld von China. Also die macht da keinen guten Eindruck und der digitale Euro, der ist mit hoher Skepsis belastet. Und das ist schon eben gut, dass diese Banken jetzt da komplett auf Maika ausgerichtet diese Stablecoin entwickeln. Ja?
China, Lukas, China. Das ist mein Stichwort für die nächste Neuigkeit, nämlich der chinesische Elektroautohersteller Yuzi. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Ich kenne ihn selber nicht so gut. Der will 1 Milliarde US-Dollar in Krypto investieren. Und das, obwohl erst diesen Monat sehr starker Gegenwind aus China kam gegen Krypto. Es gibt ja wieder neue Krypto-Ban-Stories. Immer wieder kommt, dass das Krypto verbannt wird aus China. Und auch diesen Monat gab es das wieder. Und das Unternehmen, das in den USA börsennotiert ist, das nutzt dabei offenbar eine Tochtergesellschaft im Ausland, um in diesen Bereich zu investieren, der auf Festland China so verboten ist. Also es ist tatsächlich so, dass man in China wahrscheinlich dieses Investment in dieser Form nicht tätigen könnte. Aber Yuzi hat über ein solches ausländisches Tochtervehikel dann vorgesehen, eine Kryptoreserve aufzubauen, ohne dass man eben direkt von diesen chinesischen Gesetzen abhängig ist. Also die Wirtschaft findet meistens einen Weg herum um solche Dinge. Konkret möchte das Unternehmen mit dem eigens dafür eingestellten neuen CEO Doug Bürger zunächst Bitcoin, Ether und BNB akquirieren. Selbst verwahren will man die Kryptowerte nicht, sondern man will auf Verwahrer zurückgreifen, die das für das Unternehmen auch machen. Brisant ist das Ganze, weil es sich bei Yuzi zwar um ein innovatives Unternehmen handelt, jedoch um kein Unternehmen aus dem Kryptosektor selbst. Das lässt natürlich viele spekulieren, ob immer mehr Unternehmen auch aus anderen Industrien beginnen, eine Rücklage in Krypto aufzubauen, um da ein bisschen zu diversifizieren angesichts der starken Währungsrisiken, die wir in diesen Zeiten haben. Skurril an der Sache ist aber, Lukas, dass es zwar erst einen Kurssprung von fast 50% gab und eine kleine Euphorie. Ja. Kurz darauf gab es jedoch wieder Enttäuschung und Skepsis stellte sich ein, denn Yuzi, dessen Aktien seit dem Hoch vor 5 Jahren um 99% gefallen sind, verfügt angeblich gar nicht über die finanziellen Mittel, eine solche Reserve zu akquirieren.
Also ist das ein Marketing-PR-Schmäh gewesen, ne?
Ja, im letzten Geschäftsjahr hat das Unternehmen knapp 1 Million liquider Mittel gehabt. Also ein Tausendstel von dem, was man bedürfte für diese
Reserve. Electric Vehicle Hersteller, das ist ein bisschen sehr wenig Geld dann. Oje, oje.
Ja, ich meine, es ist ein Wachstumsunternehmen wahrscheinlich. Man kann davon ausgehen, dass ohne Geld nicht herumliegt. Ja. Also aber liquide Mittel. Man bräuchte ja liquide Rücklagen, um die in sowas zu investieren auch. Na gut, dann kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Ich glaube, es gibt eine große Milliardensumme, die auch investiert wird, nämlich bei Tether, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig, wir bleiben wieder bei den Stablecoins. Es geht weiter mit Tether, mit dem größten Stablecoin in Unternehmen der Welt. Tether ist ja ein Unternehmen des Printed Money. Ja. Die machen ja zwischen 11 und 13 Milliarden an Profit pro Jahr mit ihrem Geschäftsmodell. Ja. Primär eben, weil das Fiat-Geld, die Dollar, die man ihnen gibt, die legen sie ja zum Beispiel an, ganz stark in amerikanische Staatsanleihen. Die sind gut verzinst, auch wenn es Donald Trump nicht freut, dass die Zinsen so hoch sind noch. Aber der Stablecoin-Anbieter Tether, der führt Gespräche um zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar in Privatplatzierung, also in Privatinvestment, aufzunehmen und 3% ihres Unternehmens damit verkaufen würden an Investoren. Die Investoren, die da in der Reihe stehen, sind SoftBank, ja, und ARK Invest, also Masayoshi Son und Cathie Woods Unternehmen respektive, die bereits in Krypto sehr, sehr viel machen natürlich. Die sind da bereit, diese 15 bis 20 Milliarden zu platzieren für diese 3 Milliarden. Und diese 3 Milliarden geben dann eine Bewertung von Tether von 500 Milliarden US-Dollar. Das würde Tether auf eine Größe raufkatapultieren, also auf eine Bewertung raufkatapultieren, die man sonst sieht bei SpaceX zum Beispiel als privates Unternehmen. Ja, also es ist kein Unternehmen, das von der Börse zu kaufen ist, sondern privat gehalten, so wie SpaceX oder eben OpenAI zum Beispiel. Die sind auch in diesem Bereich bewertet, Relation dazu. Die wären eines der größten Unternehmen überhaupt dann weltweit damit. Das haben sie auch quasi verdient, würde ich sagen, weil das ist ein total spannender Use Case. Du hast ja gesagt schon, diese politische Komponente, dass der US-Dollar über Stablecoins weltweit exportiert wird. Jeder kann den relativ leicht verwenden. Mhm. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle für Stablecoins, weil Stablecoins eben mit Smart Contracts interagieren können, also mit DeFi-Protokollen und was immer. Und somit ganz, ganz spannende Entwicklung. Was auch, was du bedenken musst auch, da gibt es den Giancarlo De Vassini, einer der Chairman, der würde, wenn dieses Investment so zustande kommt, zum fünftreichsten Mensch der Welt werden durch dieses Investment. Mhm. Der hätte ein Privatvermögen von 224 Milliarden US-Dollar.
Ja, man muss sagen, dass halt Tether im Vergleich, du vergleichst das jetzt mit OpenAI oder so, aber man muss sagen, Tether ist halt wahrscheinlich vom Risiko bedeutend geringer. Also rechne mal, was kann bei Tether großartig passieren? Also das ist so ein Geschäft, das ist extrem gut, extrem simpel eigentlich in dem, was es tut. Da gibt es keine großen Risiken. Also ich meine, gut, der Dollar kann natürlich jetzt im Wert komplett verfallen. Es kann eine riesen Dollarkrise geben. Aber selbst das würde Tether jetzt nicht umbringen, weil die könnten ja wieder andere Dinge tokenisieren. Es gibt ja auch Tether Gold und so. Man kann ja auch jede neue Währung wieder ähnlich verpacken. Also ich würde sagen, das Risiko ist bei Tether bedeutend geringer als jetzt bei OpenAI. Und
ja, das
ist schon solide. Und dass jetzt Masayoshi Son einsteigt, das ist auch nicht verwunderlich, weil wir wissen ja bei 21 Capital, der Firma, die ja Jack Mallers leitet, auch dort ist SoftBank involviert. Also es wundert jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein.
Genau, es ist auch zum Beispiel Cantor Fitzgerald, die auch ein riesengroßes Unternehmen, die sind bereits investiert und die werden auch mit dabei sein, zusätzlich zu ARK Invest und SoftBank. Und die machen auch die Platzierung von diesem privaten Investment. Und was halt auch so spekuliert wird, man weiß gar nicht, warum braucht Tether eigentlich so ein großes Investment, weil die printen ja Money, also die verdienen sehr, sehr gut.
Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon besprochen sogar, dass es da wirklich hauptsächlich um eine strategische Sache geht. Das ist ja gar nicht ganz neu jetzt. Ich glaube, das haben wir sogar im Podcast schon mal besprochen. Oder war das in unserer Folge mit dem Professor Kletzer? Ich weiß nicht, wir haben über dieses Thema sogar schon gesprochen. Und da geht es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein strategisches Investment. Da will man jemanden an Bord haben, wahrscheinlich. Weil man braucht das Geld ja nicht.
Klar. Ja, eben, man braucht es nicht. Man gibt die 3% her. Es gibt ja eben auch die Spekulationen jetzt im Markt, dass eben Tether über diese Stablecoin-Investments hinaus natürlich größer wachsen möchte in verschiedene Richtungen, wie zum Beispiel KI, und dort eben ein großer Player werden möchte und das Geld dahin gehen soll in die Richtung.
Naja, KI machen sie ja auch schon, ist ja auch nichts Neues. Also Tether ist ja jetzt schon in KI investiert. Also
sie wollen das intensivieren und weiter wachsen. Also Tether könnte halt als begonnen haben als dieses Stablecoin-Unternehmen und dann halt ein riesengroßes Technologieunternehmen werden, ist die Idee. Sehr coole Sache für El Salvador, weil Tether ist ja in El Salvador jetzt ansässig und das ist super, super cool, finde ich, für so ein kleines Land, das so sehr, sehr stark profitieren kann von einem riesen Technologieunternehmen wie Tether, das bei ihnen die Zentrale hat.
Bin gespannt, ob man früher oder später hergeht und dann Europa doch wieder auf die Roadmap packt oder ob wir wirklich so unwichtig sind, dass Tether einfach sagt, ja gut, Europa, Das brauchen wir nicht. Naja, gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt, oder? Zum Krieg der Endloss-Future-Börsen. Das ist ja auch ganz brandaktuell. Ich glaube, das ist das Narrativ, das wir momentan haben in Krypto. Also diese Endloss-Futures, die getradet werden und die an diesen dezentralen Börsen mit Riesenhebel gehandelt werden können. Und darüber müssen wir kurz sprechen diese Woche, weil das ist wirklich in aller Munde. Und bei diesen Endloss-Future-Börsen bzw. Perpetual Futures Exchange, sagt man auf Englisch, oder kurz PERPs. Also wenn wir über PERPs sprechen, dann meinen wir genau das. Das sind Börsen, wo man Futures handeln kann, die kein Ablaufdatum haben. Also Endloss-Futures auf dezentralen Börsen. Und das ist das Narrativ der Saison. Es ist schon vor einigen Wochen, haben wir schon besprochen, dass das mittlerweile 75% des Kryptovolumens insgesamt ausmacht, diese PERPs. Und begonnen hat das Narrativ so richtig, nachdem Hyperliquid Ende des letzten Jahres seinen Hype-Token lanciert hat und der aktiven Benutzerschaft seiner Plattform tatsächlich einen großen Airdrop ausgeschüttet hat. Und seitdem ist das Volumen laut DefiLlama stark gewachsen. Es hat sich vervierfacht. Am 25. September haben wir den bisherigen Spitzenwert von 1 Milliarde US-Dollar an einem einzigen Tag erreicht. Also eine Wahnsinnssumme, die da gehandelt wird. Geschafft hat das jedoch nicht Hyperliquid allein, sondern vor allem der Herausforderer Asta, Lukas. Du hast ja Asta auch schon erwähnt vorher. Und Asta ist ja wirklich eine Geschichte, die so nur in Krypto gibt. Das Projekt ist zwar nicht ganz neu, das läuft jetzt schon eine Zeit lang, aber vor nicht einmal 2 Wochen kam das aus dem Nichts von einem ganz kleinen Projekt, das nur Insider kannten. Und seitdem trägt Asta 50% zu diesem Volumen auf diesen PERP-Dexes bei. Und außerdem gibt es noch die Börsen Lighter, EdgeX und Paradex, das sind die drei, die jeweils noch über 1 Milliarde Volumen schaffen. Also es gibt insgesamt 5 Börsen, die über 1 Milliarde schaffen. Ganz spannend für die findigen Zuhörer der Kryptologen sind vielleicht diese letzten drei, die ich genannt habe, also Lighter, da werden wir euch auch das White Paper verlinken, EdgeX und Paradex, denn diese drei haben alle drei noch keinen Token. Und man kann davon ausgehen, dass auch die ihre Benutzer wahrscheinlich mit einem Airdrop überraschen werden. Das heißt, wenn ihr euch für DeFi interessiert, und da müsst ihr wirklich sicher sein, müsst ihr euch auskennen mit DeFi, dann solltet ihr euch unbedingt diese dezentralen PERPs-Dexes anschauen, weil dort könnte es sein, wenn ihr die ausprobiert, dass ihr vielleicht einen Airdrop bekommt. Bei Asta war das so, bei Hyperliquid war das so, und ich glaube, Lukas, du hast gesagt, bei Asta kommt auch jetzt die Saison 2. Da gibt es noch einen Airdrop. Also genau. Wer Asta noch nicht probiert hat, unbedingt auch Asta anschauen, könnte auch noch ein spannender Airdrop sein. Ja, und falls ihr euch fragt, warum dieser Trend genau jetzt aufgekommen ist, was denkst du, Lukas? Was ist der Grund für diesen Herbst-Trend? Warum ist das auf einmal so spannend?
Weil James Wynn so viel Geld damit gemacht hat und jetzt alle verrückt werden. Ganz ein bekannter Trader, James Wynn.
Ja, ist ganz interessant, dass du das sagst. Weil
hat sie nach oben getradet.
Ja, interessant, dass du das sagst, weil James Wynn ist tatsächlich beteiligt an dem ganzen Trend. Das ist nicht so aus der Luft gegriffen. Das liegt vor allem daran, dass der technische Rückenwind jetzt stark ist. Also wir haben endlich diese Infrastruktur bekommen, die so gut ist, die so geringe Latenzzeiten hat, die so starke Oracle-Systeme hat, dass das eben eine sehr gute Infrastruktur für solche Plattformen gibt. Und Hyperliquid hat dann ja seinen eigenen L1 gemacht, sein innovatives On-Chain-Order-Buch und so, und hat mit diesem Airdrop wirklich die Leute incentiviert, dass sie da handeln. Und das hat das Ganze angestoßen. Was kam dann? Der Erfolg gab Hyperliquid eindeutig recht, aber die Konkurrenz, wie immer in solchen Fällen, hat nicht geschlafen. Und dann kam erst, wir haben es öfter besprochen in den letzten 2 Wochen, Mux Finance, auch heute war das wieder bei den Top-Gewinnern dabei.
Platz 1, der Gewinner der Woche, ja.
Genau, Mux Finance, der Anfang September explodiert ist der Token von denen, nachdem die einen neuen innovativen Matching-Pool entwickelt hatten mit einer Cross-Chain-Liquidität, diese spezielle Mechanik entwickelt haben, die Slippage reduzieren soll. Also ich habe es jetzt Ich weiß nicht, ob das Marketing ist oder ob das wirklich so funktioniert. Ich habe es nicht probiert, um ehrlich zu sein. Aber auf alle Fälle soll die Slippage reduziert werden. Die Slippage, das ist dieser Wert, den man verliert durch Preisänderungen zwischen der Aufgabe einer Order und der Exekution, wo man halt bei wenig Liquidität vielleicht starke Preisschwankungen in Kauf nehmen muss und dann dadurch weniger bekommt am Ende des Tages. Und was hat MÜX gemacht? Sie haben diese innovative Technologie gebracht und sie haben ganz gezielt den World Liberty Financial Token gelistet und dadurch natürlich auch aufmerksam bekommen, weil man im DeFi-Bereich den handeln konnte. Ja, was sagen die Kritiker? Die Kritiker sagen, das ist ein Paradebeispiel von Pump and Dump. Das ist MÜX bestimmt. Also MÜX, wenn ich so mir den Kurs anschaue, muss ich sagen, würde ich jetzt eher die Finger davon lassen. Ich würde das nicht um diesen Preis kaufen. Anders ist das bei Asta, Lukas. Asta ist tatsächlich spannend. Jetzt kommen wir zurück zu James Wynn, weil Asta das nicht mal vor 2 Wochen so richtig durchgestartet hat und jetzt die Nummer 1 ist, das profitiert vor allem von dieser unfassbaren Stärke der BNB Smart Chain, die ja jetzt die Nummer 1 Chain ist beim Volumen und auch Asta ist demnach die Nummer 1 beim Volumen. Und CZ Binance, der Binance-Gründer, der hat bei Asta, das weiß man heute, eine Beraterfunktion inne und er teilt an seine 10 Millionen Follower auf X regelmäßig Asta-Beiträge. Das ist natürlich enormes Öl, das da ins Feuer von Asta gegossen wird. Also Mengen an Öl, die da reingegossen werden. Und seine Vorliebe für Asta, die kommt nicht von irgendwoher. Einerseits ist er natürlich befangen, weil mit seinem YCI Labs, das frühere Binance Labs, ist er beteiligt an Asta, hat eine kleine Beteiligung daran. Und andererseits schwärmt CZ Binance schon lange von den Dark Pool Perps Taxes. Die Dark Pool Perps Taxes, das hat er vor Monaten mal auf X gepostet, dass das jemand machen sollte. Ja. Und Asta hat genau das auf ihre Roadmap getan. Und das ist, glaube ich, das, was den CC überzeugt hat. Bei diesen Dark Pool Perps Taxes handelt es sich wirklich um eine Killer-Applikation in Krypto. Denn es geht dabei darum, das Problem zu lösen, das James Wynn hatte. Das James Wynn-Problem ist das, dass man in einem normalen Perps-Tax ohne diese Dark Pools sieht, wenn jemand sehr große Orders ins Orderbuch setzt, weil ja alles öffentlich zugänglich ist. Und da hat James man Wynn bewusst James Wynn versucht zu liquidieren. Und genau
versucht,
das
hat man geschafft, mehrfach.
Der ist genau, ja hat man auch geschafft, natürlich, aber man hat halt, also manche Wale haben da gepusht, damit der liquidiert wird und sie haben es geschafft, dem Millionen quasi wegzunehmen durch solche Strategien. Und im Gegensatz zu den zentralisierten Börsen sieht man auf Dexes eben wirklich alles öffentlich. Auf zentralisierten Börsen sieht man zwar das Volumen, aber man sieht nicht, dass das jetzt ein ganz großer Händler zum Beispiel ist, der da Millionen an einem gewissen Preis, an einer gewissen Preisschwelle Millionen verlieren würde.
Und die Market Maker sehen sie eben und da ist das Problem. Die Market Maker sehen das und auch hier gibt es Kollaborationen, wo die Leute gezielt solche Positionen attackieren, weil man damit sehr viel Geld machen kann. Das ist das Problem, ja.
Genau, aber was eben CC will, ist, dass es einen dunklen Pool gibt. Das heißt, dass man eben nicht mehr transparent sieht, wer da beteiligt ist. Natürlich sieht man im Orderbuch, zu welchem Preis, wie viele Orders platziert sind, wie viel Volumen da ist. Aber man würde eben diese böswilligen Frontrunning-Operationen nicht mehr durchführen können. Und das ist das, was CC so extrem überzeugt von Asta macht, warum er Asta so sehr pusht. Natürlich ist er auch befangen, ganz, ganz klar. Aber ich glaube, Asta ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende, eben weil man so gute Hilfe auch durch CC Binance hat und weil man auch wirklich ein spannendes Produkt entwickelt hat. Und ganz, ganz lustig vielleicht zu guter Letzt noch an der Sache, Lukas, ist, dass Asta den Krieg an Hyperliquid quasi erklärt hat, indem man den Hype-Token mit einem 300er Hebel gelistet hat und gesagt hat, jetzt kann man auch
300x.
Hype mit 300x auf Asta handeln. Und wer mehr zu den Perp-Taxes erfahren will, wir werden euch noch 2 schöne Links hier in der Episode verlinken. Erstens DeFi Llama und auch bei Dune gibt es eine sehr tolle Übersicht zu den Perps-Taxes. Und damit kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Oder du hast uns noch was mitgebracht, Lukas?
Ich habe noch einen Kommentar dazu. Also Vorsicht, Leute, jetzt haben wir viel über die Perps gesprochen. Es ist Hochrisiko. 300x brauchen wir gar nicht erst reden, ja. Aber auch so 10x, 20x, 50x. Das ist schon sehr, sehr spekulativ. Man kann, wenn man Glück hat, sehr viel Geld damit machen, in kurzer Zeit. Aber in der Regel kommt dann, irgendwann holt dann das Glück ein und man kann sehr viel Geld auch verlieren. Also bitte aufpassen damit.
Warte, 300x, das bedeutet 0,33% Preisänderung sind 100% für dich, oder? Wenn du mit einem Hebel von 300.000 Euro reinsteckst, hast du bei einem Preisanstieg von 0,33% 2.000 und bei einem Preisverfall des gleichen Wertes hast du eigentlich 100% Minus, oder?
Implikieren, ja, es sind noch mehr Fees und andere Sachen einzurechnen. Aber ja, das ist Financial Weapon of Self-Destruction.
Sagen wir so. Genau.
Es ist,
also da muss man dann den Sekundenchart traden dann. Und die meisten machen genau, das mit Bots.
Aber man kann mit Perps zum richtigen Zeitpunkt, wenn man nicht verrückt ist und 300x macht, kann man ganz gut handeln. Ich handle persönlich auf der Backpack-App. Und hier Shoutout an unseren Kumpel Raphael, der dort mitarbeitet und uns da angebordet hat. Also ich bin sehr happy mit Backpack. Das ist ja so ein Tipp der Woche, den ich mal bringen wollte in nächster Zeit. Auch hier gibt es einen Airdrop. Also ich bin hier schon im Goldstatus. Also ich mache das schon eine Zeit lang. Und habe ein bisschen Volumen da auch produziert. Ich sage eben, ja, es geht auf, es geht runter. Es ist Achterbahn. Also man muss vorsichtig sein. Und das ist auch ein bisschen psychisch belastend, wenn man da tradet. Das muss man auch aushalten. Also für Anfänger ist das nichts. Geht sehr schnell rauf, sehr schnell runter. Mhm. Es ist riskant. Aber
es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss. Ich glaube, es klingt fast wie so ein No-Brainer, wenn man zum Beispiel Bitcoin mit einem 10er-Hebel handelt. Das heißt, ich steige bei Bitcoin jetzt ein bei 90.000, weil ich glaube, auf 100.000 geht es bestimmt. Das wäre zum Beispiel vor ein paar Monaten ein Szenario gewesen. Und statt 10% plus macht man dann halt 100%, weil man ja 10-mal so viel macht durch den Hebel. Was man aber nicht vergessen darf, und ich glaube, das vergessen viele, das fällt einem erst auf, wenn man mal so drin hängt, wenn man stark im Minus ist vielleicht, dass es auch die Finanzierungsgebühr für das Ganze gibt, weil man muss sich ja Geld ausborgen. Und diese Finanzierungsgebühr, die kann sehr hoch werden. Das heißt, wenn jetzt der Preis nicht schnell genug sich in deine Richtung entwickelt, in die du gewettet hast, dann kann durchaus sein, dass du jeden Tag relativ hohe Prozent zahlst an Gebühren für das Geld, das du ausborgst. Das darfst du nicht vergessen. Also wenn du das handeln möchtest, schau dir auch durchaus die Finanzierungsgebühren an, weil das ist teilweise sehr intransparent, wie das abgerechnet wird auf den unterschiedlichen Börsen.
Ja, aber meine Backpack.app, die sind sehr, sehr günstig, finde ich, und sehr, sehr schnell und angenehm. Ich bin ein großer Fan davon. Hast du gewusst, dass das die Käufer sind von FTX EU? Die haben die europäische Sparte von FTX gekauft.
Habe ich dir, glaube ich, erzählt.
Ja, okay, verzeihen.
Aber gut.
Sind reguliert, sind sicher.
Genau, die haben sich die Lizenz geholt quasi, weil FTX hatte ja diese Lizenz auch in der EU. Und man hat dieses bankrotte, marode Unternehmen gekauft, um sich diese Lizenz zu kaufen, was durchaus klug war. Aber Lukas, ich glaube, du hast uns noch ein paar Kurznachrichten mitgebracht. Was haben wir da noch heute?
Ja, ein paar Kurznachrichten. Deutsche Bank. Laut einem aktuellen Bericht der Deutsche Bank von zwei Analysten wird angenommen, dass Bitcoin bald neben Gold auf die Bilanzen von Zentralbanken auftauchen könnte. Super interessant. Die haben nämlich Gold und Bitcoin so als Koexistenz, als ähnliche, von den Eigenschaften her ähnliche Vermögenswerte betrachtet. Circa 18 Seiten. Wir verlinken euch das in der Episodenbeschreibung, wer das lesen möchte. Also die gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit die Zentralbanken wirklich auch Bitcoin mit auf die Bilanzen nehmen werden. Dann als nächstes. Wir haben ja letzte Woche gesagt, es gibt eine Beschleunigung bei der Entwicklung des digitalen Euro. Wir freuen uns alle auf den digitalen Euro, das Zentralbankgeld der EZB. Aber der EZB-Direktor Piero Stipilone hat gesagt, naja, so schnell wird es nicht gehen. Er sagt, frühestens Mitte 2029 können wir damit rechnen. Grund dahinter ist, das EU-Parlament, das blockiert einiges in der Gesetzgebung dazu, zentrale Fragen zu Datenschutz, Rolle der Banken, weil der digitale Euro macht ja ein bisschen Konkurrenz an die Banken selbst. Ja? Die Zentralbank macht den eigenen Banken eigentlich damit ein bisschen Konkurrenz, muss man sagen. Also Guthabenlimits. Und dann auf die großen Fragen eben, werden die Leute das wirklich annehmen oder haben sie Angst, dass die EZB, die ja dafür bekannt ist, in Krisenzeiten sehr kreativ zu sein mit ihren Handlungen, ob sie nicht eines Tages da Sachen reinprogrammieren werden, die nicht so freundlich sind. Es gibt ja die, es gab ja damals die Geschichten mit Nullzinsen und Negativzinsen und dass man beim digitalen Euro theoretisch sich nicht wehren kann gegen Negativzinsen am Konto zum Beispiel, damit man das Geld ausgibt und so Geschichten. Das sind so, er sagt, da ist so relativ viel an Kritik und an Nutzen und Risiken, die man abwägen muss. Deswegen Mitte 2029 ist seine Schätzung.
Also ich bin durchaus gespannt, ob es diesen digitalen Euro jemals geben wird, um ehrlich zu sein. Weil wenn wir sehen, dass jetzt diese neuen Banken, du hast es ja vorher auch selbst berichtet, einen Stablecoin rausbringen, wenn dieser Stablecoin sich durchsetzt und riesengroß werden sollte, wenn der erfolgreich ist, dann wird die EZB sich das vielleicht noch einmal überlegen, ob es diesen Euro jemals geben wird. Naja gut, was soll man machen?
Kurze Nachricht nochmal zu Tether. Die haben einen neuen Chief Business Officer, CBO, ernannt. Der heißt Benjamin Hubble und der kommt eben aus dem Tech-Bereich. Der ist ehemals Co-Founder von Limestone Capital, einem Private Equity Unternehmen. Und davor war es einer der Menschen, die so Dinge gemacht haben wie Android und Google Maps groß gemacht haben. Und der ist dann neue CBO bei Tether. Also zu der Nachricht zuvor passt ins Bild, dass dieser ehemalige Mitarbeiter von Google, dass der jetzt dort bei Tether angehört hat. Dann als nächstes, kurz Nachricht zu BitGo, das gute alte BitGo, das kennen einige OGs im Kryptomarkt noch, das ist ein ganz großes, relevantes Unternehmen, weil es ein Custodian ist, die haben, glaube ich, so rund 90 Milliarden an Kundengeldern, die sie verwalten und sind für große Unternehmen sehr wichtig, weil sie Kryptowährungen für sie halten. Auch die haben jetzt ein IPO in den USA vor, auch die gehen jetzt an der New York Stock Exchange ebenso mit dem Ticker BTGO an die Börse.
Ja, Wahnsinn, immer mehr Krypto- und TradeFi-Verschmelzung.
Richtig, ja? Es wächst alles zusammen, was zusammengehört.
Ja, und was gibt es noch von unseren Partnern bei Bit, Lukas?
Genau, da wollte ich einen Hinweis geben, Kurznachricht. Es gibt einen netten Podcast von unseren Freunden von Trending Topics, mit denen arbeiten wir zusammen und Bybit ist hier unser Sponsor, damit wir ganz transparent sind natürlich. Die haben einen sehr interessanten Podcast gemacht mit dem Georg Harrer und den wollte ich euch unten verlinken in dieser Episode. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann hört euch das auch bitte an. Es geht darum, was Bybit eben, die ist der erste große, das ist die zweitgrößte Börse weltweit, das erste große Kryptounternehmen, was so aus dem Ausland, von Singapur, von Dubai, seine Zentrale von Bybit EU bei uns in Wien hat. Die wollen relativ groß werden, die wollen 1 Million Nutzer erreichen bis zum Jahresende. Das ist die erste große Geschichte von MiCA-regulierten und Kryptobörsen, die sich hier niederlassen. Und sie erklären im Podcast eben ihre Ziele und was sie so in Österreich alles vorhaben.
Ja, großartig. Auf alle Fälle schon der erste Tipp der Woche. Und jetzt geht's nochmal zu drei weiteren Kurznachrichten, nämlich aus Europa wieder zurück auf das globale Spielfeld. Nachdem der bekannte Hedgefondsmanager Anthony Scaramucci schon vor kurzem ankündigte, dass man tokenisierte Hedgefonds im Wert von 300 Millionen Dollar herausgeben möchte, hat Scaramucci nun auf CNBC verlautbart, dass er auch noch strategischer Berater bei Avax One ist, also bei Avalanche, und dass man in eine Avalanche, also Avax-Reserve von 550 Millionen Dollar investieren wird. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Avax auch sehr, sehr gut performt hat in den letzten Tagen. Ich bin gespannt, wie weit auch dieses L1-Projekt gehen kann. Avax darf man auf jeden Fall nicht vergessen dieser Tage. Bin gespannt, was da noch kommt. Und ein weiteres L1-Projekt wurde gerade 8 Jahre und das ist Tron. Also Gratulation an Tron auch zum 8-jährigen Jubiläum. Und da habe ich an dieser Stelle eine kleine Korrektur zu machen. Denn letzte Woche habe ich behauptet, dass die 10.000x von BNB bisher nur von Ethereum erreicht wurden. Und das stimmt so natürlich nicht, denn TRX, also der Coin von Tron, der hat seit dem ICO tatsächlich fast 900.000 X gemacht und ist damit meines Wissens der einsame Spitzenreiter in Krypto. Also der ICO-Preis von TRX war damals gerade mal 0,00000038 Dollar, also 6 Nullen hinter dem Komma. Und heute handelt der Coin bekanntlich bei knapp 35 Dollar Cent. Also Der erste Coin, der wahrscheinlich 1 Million X erreichen wird, ist TRX. Das kann ich an dieser Stelle sagen und allen Thronhaltern ganz herzlich gratulieren.
Ja,
und
danke schön.
Guter Letzt gibt es noch eine Neuigkeit, nämlich Google akquiriert 5,4% am Bitcoin-Mining-Unternehmen Cypher Mining für 3 Milliarden US-Dollar. Das hört sich jetzt vielleicht bullisch an. In Wahrheit ist das aber so, dass man im Gegenzug die Rechenleistung von Cypher Mining gekauft hat, also einen Teil der Rechenleistung, nämlich zur Unterstützung des KI-Startups FluidStack. Das heißt, ein Teil der Rechenleistung, die bisher zum Bitcoin-Schürfen aufgewendet wurde, geht fortan in den Bereich KI. Und das ist dann vielleicht gar nicht so bullisch, wie das sich am Anfang anhört. Und damit kommen wir zur Kategorie Kryptokultur. Auch die darf ich euch heute präsentieren. Und da habe ich euch mitgebracht den Abtober. Der Lukas hat es vorher schon gesagt.
Yay!
September ist der schlechteste Monat in Krypto normalerweise und Abtober ist der beste. Wie ein Pendel schlägt es meistens zurück im Rahmen des Oktobers. Und wir hoffen natürlich, wir halten uns allen Kryptoinvestoren die Daumen, dass auch dieses Jahr der Oktober wieder der massivste Monat oder nicht. Und das ist vielleicht das Kleine, wo wir ein bisschen diskutieren müssen. Abtober ist im Durchschnitt der grünste Monat. Ich glaube, nur zweimal in der Geschichte von Bitcoin war der Oktober rot. Und das war zum letzten Mal 2018 und ich denke davor 2014, wenn ich es richtig im Kopf habe. Natürlich ist der November, also der Monat danach, noch stärker, nämlich meistens von der Dimension des Pumps. Aber es gab mehr rote November, als es rote Oktober gab. Also Oktober ist der grünste Monat. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben gehen, ist im Oktober, sagt man am höchsten. Aber als Wissenschaftler, Lukas, muss ich schon erwähnen, dass die Wahrscheinlichkeiten, weil die Vergangenheit so war, die Zukunft so sein wird, dass das schon eine sehr, sehr schwache Evidenz ist. Ich möchte das.
Ist Bullshit.
Ich
möchte sagen, dass das Oktober jetzt voll zuschlagen. Come on.
Ja. Nein, es ist Unsinn natürlich zu glauben, dass nur weil der Oktober in der Vergangenheit ein guter Monat war, dass er das auch diesmal sein wird. Aber wir hoffen und glauben, dass auf einen relativ konstanten September ein guter Oktober folgt. Und damit kommen wir zur Skurrilität der Woche. Lukas, was hat der Richie Hart schon wieder gemacht?
Ja, Alex, der gute alte Richard Hart, Richard Schuler, Richard Hart. Du weißt ja, ich habe es ja mal erzählt, ich war ja eigentlich fast ein Fan von ihm, also er ist natürlich eine unseriöse Persönlichkeit, aber er hat damals sehr interessante YouTube-Videos gemacht, also stundenlang hat er reden können und hat wirklich sehr interessante Dinge gesagt, also er ist schon eine interessante Persönlichkeit, aber was er halt gemacht hat, warum ist er bekannt, für die Leute, die es nicht wissen, so Projekte wie Hex oder Pulse Chain oder Pulse X, wo er quasi ein besseres Bitcoin machen wollte oder ein besseres Ethereum machen wollte und da... Ja, da habe ich knapp nicht investiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war oder ob das gut aufgegangen wäre, aber auf jeden Fall, Eis
hat eine schwierige
Persönlichkeiten. Ja, du hast dir die halbe Zeit nicht verkaufen können, oder du hast ja nicht gewusst, ob du, ja. Hex wäre vielleicht gut aufgegangen, aber da habe ich die Finger davon gelassen, weil es einfach, obwohl ich ein Fan von ihm war damals, von seinen Sachen, die er so gesagt hat, oft, das war mir zu shady, ja. Dementsprechend, er ist ja auch jetzt zurück, weil am 1. März ist ja die SEC, die Security and Exchange Commission, gesagt, okay, wir lassen diese Klagen gegen ihn fallen. Der hat ja mehrere Klagen auch gehabt. Der ist ja auch untergetaucht eine Zeit lang, hat nicht gewusst, wo er ist. Ja, er ist zurück. Es geht ihm gut. Er postet sehr viele seltsame Sachen auf X, muss man sagen. Eins davon eben, das, was wollten wir heute herausgraben von ihm. Er hat ja einen Kampf angesagt mit allen Leuten auf X, die ihn kritisieren, hat einen Rundumschlag ausgeteilt. You should have already known this, but you always impress me with new levels of ineptitude. Ineptitude, sagt er, ist eigentlich selber dafür bekannt, dass er viel Ineptitude an den Tag legt. Und
er beschimpft quasi alle Kritiker als, ihr seid alle scheiße. Und zugleich, ihr müsst die Blockchain ernst nehmen. Und zugleich funktioniert seit über 2 Wochen die Bridge auf seine Chain nicht. Also er ist schon eine Witzfigur.
Stop sucking, sagt er. Some of us treat blockchain quite seriously and don't have time to suffer fools. Ja, man weiß nicht so recht.
Was denken die Leute?
Persönlichkeit.
Was denken die Leute, die Millionen an ETH gegeben haben? Auf alle Fälle haben sie ihn reich gemacht. Und wir hoffen, dass wir euch reich machen können bei die Kryptologen.
Jawohl.
Natürlich nicht mit Finanzberatung, weil das dürfen wir nicht machen. aber mit unseren schönen Tipps der Woche. Nämlich gibt es auch diese Woche noch, und das geht nur mehr bis zum 3. Oktober, ich darf es erwähnen, haben wir nochmal den Tipp der Woche, die Bybit-Karte. Holt euch die bei bybit.eu mit dem Kryptologen-Code, gibt es obendrauf 20 US-Dollar Airdrop einfach so geschenkt. Und natürlich gibt es bis zu 5000 Boni, wenn man bei Bybit unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Ich weiß, das ist natürlich ein bisschen Marketing. Vieles davon bedarf vieles an Kapital und bedarf viel Arbeit, also dass man das alles erreichen kann. Aber die 20 Dollar von den Kryptologen, die gibt es auf alle Fälle geschenkt, wenn ihr mit unserem Link kommt. Und zur Karte gibt es obendrauf noch den Kartenbonus, wenn ihr sie zum ersten Mal verwendet, von 5 Euro. Und es gibt auch noch einen Airdrop auf die Karte obendrauf. Und das ganz, ganz Große, die 20% Cashback. 20% Cashback gibt es auf bis zu 1.000 Euro. Das heißt, wenn ihr diese Karte verwendet, könnt ihr in 5 unterschiedlichen Kategorien, das steht noch auf Bybit beschrieben, Geld ausgeben. Also ihr könnt zum Beispiel, so wie ich, eine Reise buchen und dann 20% davon von Bybit zurückbekommen. 3. Oktober hört sich jetzt an, als wäre das morgen, und es ist auch schon in ein paar Tagen. Das heißt, ihr habt nicht mehr viel Zeit, aber das Ganze dauert gerade mal 5 Minuten. Ihr könnt innerhalb kürzester Zeit alles machen. Ihr könnt von Revolut oder irgendeiner Internetbank das Geld anweisen und die Karte auch sofort benutzen. Das dauert 5 Minuten und ihr bekommt Cashback von Bybit 20%. Also kann ich wirklich nur jetzt jedem noch einmal empfehlen. Schaut euch Bybit an, unser Partner, und danke auch für die Unterstützung. Ihr müsst wissen, das ist bezahlte Werbung von Bybit. Bybit ist unser Sponsor, unser Partner hier bei den Kryptologen. Herzlichen Dank. Und damit, Lukas, kommen wir noch zum Ausblick, was passiert nächste Woche oder im Laufe dieser Woche.
Ja, spannende Woche. Wir haben am 29. da werden einige Fed-Offiziere, also von der Federal Reserve, über den Zinskurs sprechen, weil es gibt Spekulationen, dass nicht nur September, jetzt ist ja eine Zinssenkung von 25 Basispunkten passiert, es gibt auch Spekulationen, dass im Oktober eine weitere Senkung jetzt doch passieren soll. Zum Beispiel gibt es Polymarket und Kalshi, die beiden Prediction Markets, die sagen mit 90% Wahrscheinlichkeit, über 90% Wahrscheinlichkeit, dass ein weiterer Federal Rate Cut bevorsteht. By the way, wer Fan ist von South Park, da gibt es jetzt eine aktuelle Episode in der neuesten Season, wo sie eben die Polymarket und Kalshi-Geschichten ein bisschen auf den Arm nehmen.
Tatsächlich.
Lustig. Ich habe es noch nicht angeschaut, ich habe nur einen Teil gesehen. Das schauen wir auch mit meiner Freundin heute Abend noch an, glaube ich. Das ist ganz lustig. Also sehr relevant aktuell. Dann wir haben die FTX, ja, die große Börse, die in den letzten Bullrun so pleite gegangen ist, legendär. Da gibt es weitere Rückzahlungen von 1,6 Milliarden. Das heißt, 1,6 Milliarden gehen zurück an die Leute, die damals Geld verloren haben. Und das konnte dann in den Kryptomarkt zurückfließen, dieses Geld. Also einige Leute werden das vielleicht auszahlen, aber viele werden es vielleicht wieder investieren im Kryptomarkt, weil es ja gute Zeiten sind zum Investieren, grundsätzlich würde ich sagen. Dann gibt es im 1. Oktober die Euroraum-Inflationszahlen, auch eben wieder relevant, weil wir ja auch in der Europäischen Union vielleicht weitere Zinssenkungen sehen werden. Zinssenkungen sind ja gut für uns Krypto-Leute, weil Zinssenkungen sich in der Regel unter den richtigen Voraussetzungen positiv auswirken auf die Kryptopreise. Und Arbeitsmarktzahlen in den USA stehen auch bevor, auch die sind relevant eben für die Zinsentscheidung im Oktober. Also insgesamt würde ich sagen, die Zinsentscheidung im Oktober wären sehr relevant für diesen Oktober, auf den wir alle hoffen.
Ja, die werden darüber entscheiden, wie stark dieser finale Bullenmarkt noch sein könnte. Außerdem findet gerade noch in Singapur der Sonic Summit statt, der ja von der Sonic Blockchain, der zweite große Summit, jetzt gerade ausgerichtet wird in Singapur. Alles genau vor der Token 2049. Die Token 2049 ist die große, die größte Blockchain-Konferenz der Welt, und auch diese findet in Singapur diese Woche noch statt. Das heißt, es könnte wirklich einiges Neues passieren im Laufe der Woche.
Ja, spannend.
Haltet also eure Ohren steif und schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Wir sagen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir bereiten gerade einige neue Folgen für euch vor. Danke fürs Zuhören und Servus von meiner Seite. Lukas, ich glaube, ein paar Sterne brauchen wir noch, oder?
Ja, liebe Leute, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte bewertet uns. Bitte gebt uns 5 Sterne, wo man 5 Sterne geben kann, 10 Sterne, wo man 10 Sterne geben kann. Und das hilft uns beim Podcast sehr, sehr, dass wir weiter stark wachsen können. Und vielen Dank von meiner Seite. Wir hören uns wieder nächste Woche. Alles Gute bis dahin.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!